steht, von dem wir gerade schon in der Lesung gehört haben. Nun aber schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang an, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin, bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Wenn der Assyrer in unser Land kommt und unser Paläste betritt, so werden wir 7 Hirten, ja 8 Menschenfürsten gegen ihn aufstellen. Die werden das Land Assyrien mit dem Schwert abweiden und das Land Nimrod in seinen Toren. Und so wird er uns von dem Assyrer erretten, wenn dieser in unser Land kommt und unser Gebiet betritt. Also wir haben es gehört, aus Bethlehem soll ein Herrscher, ein König kommen, und dieser König wird sein Volk retten. Die Frage ist natürlich, wovor? Warum brauchte Israel einen Retter? Das haben wir jetzt in diesem Predigtext gehört. Aber die Frage, die wir weiterstellen müssen, ist, warum brauchen eigentlich wir heute immer noch einen Retter? Denn deshalb feiern wir doch Weihnachten, oder? Weil wir diesen Retter brauchen. Ja, warum feiern wir denn immer noch Weihnachten? Oder warum sollten wir Weihnachten feiern? Es gibt ja viele Gründe, warum Menschen Weihnachten feiern. Warum sollten wir Weihnachten feiern? Warum sollten wir immer noch an diese Geschichte von diesem königlichen Kind aus Bethlehem denken? An Jesus Christus. Also das ist der erste Punkt meiner kurzen Predigt heute. Warum brauchen wir einen Retter? Und das Erste, was dieser Predigtext deutlich macht, ist, nun, wir brauchen einen Retter, damit er uns vor den Feinden, vor Not und Bedrängnis rettet. Zur Zeit Michas, des Propheten, das war etwa 700 Jahre vor Christi Geburt, da war das Reich Israel schon in 2 Reiche geteilt. Und das Nordreich, was man Israel nannte, das war von den Assyriern besiegt worden und verschleppt. Und das Südreich, was wir Juda nennen, wo die Hauptstadt Israel war, das stand infolgedessen auch unter dem Druck Assyriens. Und die feindlichen Heere, die haben es nun schon bis vor die Stadtmauern Jerusalems geschafft. Rettung vor den Feinden des Volkes Gottes, Rettung aus dieser prekären Situation sollte der Messias, also der Gesalbte, der König aus Bethlehem bringen. Ja, der Gesalbte, der Messias oder auch auf Griechisch der Christus, das sind alles Namen für diesen König. Er ist der, der mit Öl gesalbt wurde zum König. Und dieser besondere Gesalbte, er sollte Rettung bringen, ja. Wir lesen Vers 2, Kapitel 5, Vers 2, darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, die Rede ist hier von Maria, geboren haben wird, und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. Also nur dieser Messias würde wirklich Rettung bringen können. Und durch sein Wirken würden die weggeführten Brüder, also die, die schon in der Gefangenschaft waren, das Nordreich, sie würden wieder zurückkommen. Die, die in der Zerstreuung sind, sie würden wieder zurückkehren können. Sie würden wieder gesammelt werden. Dann lesen wir Vers 4. Und dieser wird der Friede sein. Also der Messias, der Gesalbte selbst, wird der Friede sein. Wenn der Assyrer in unser Land kommt und unsere Paläste betritt, so werden wir 7 Hirten, ja 8 Menschenfürsten gegen ihn aufstellen. Die werden das Land Assyrien mit dem Schwert abweiden und das Land Nimrod in seinen Toren. Das Land Nimrod ist ein Name für dieses assyrische Reich, von einem der frühesten Herrscher dort. Und diese Verse sind trotzdem nicht so leicht zu verstehen. Was ist jetzt damit gemeint? Und wahrscheinlich verwendet Micha hier einen alten Schlachtruf des Volkes. Ja, wir ziehen in den Krieg gegen diese Weltmacht, gegen diese Übermacht Assyrien, und mag sie noch so groß sein, wir können 7, wir können 8 Herrscher, wir können wirklich viele Männer, viele Kriegsfürsten gegen sie aufstellen. Aber dieser Kriegsruf, der ertönte schon lange nicht mehr, denn der Assyrien hat alles plattgewalzt. Und jetzt nimmt Micha diesen alten Schlachtruf, aber er setzt ihn in einen ganz neuen Kontext. Er sagt, mitten in dieser Verheißung über diesen kommenden König, über diesen Retter, nimmt er diesen Schlachtruf hinein und sagt dann, und wisst ihr was, letztendlich wird dieser Messias uns Errettung bringen. Er wird die Feinde besiegen, ja? Kapitel 5, Vers 5, dann der zweite Teil, da steht dann der Zusammenfassung, und so wird er, also dieser verheißene König, uns von den Assyrern retten, wenn dieser in unser Land kommt und unser Gebiet betritt. Aber dieser Retter sollte noch nicht gleich kommen. Das ist auch interessant. Warum sollte er nicht kommen? Das Land war in größter Bedrängnis damals. Der Retter wird verheißen. Und jetzt heißt es aber kommt noch nicht gleich. Warum? Warum musste das Volk unter den Feinden noch weiter leiden? Warum musste letztendlich sogar das Südreich Juda auch ins Exil gehen? Warum wurde das Gericht noch so vollständig vollzogen? Die Antwort auf diese Frage gibt uns das ganze Buch Micha. Deshalb gibt es das Buch Micha auch oder hauptsächlich in der Bibel. Die Antwort lautet, diese Feinde waren ein Gerichtswerkzeug Gottes. So beginnt das Buch Micha. Ich lese uns mal die ersten Verse, Kapitel 1, Vers 3. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seiner Stätte und wird herabkommen und auf die Höhen der Erde treten. Und die Berge zerschmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer. Und die Täler spalten sich wie Wasser, das den Abhang hinunterstürzt. Das alles wird geschehen. Warum? Wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israels. Der verheißene König aus Bethlehem sollte also das Volk nicht nur von diesen äußerlichen Feinden, von dieser irdischen Bedrohung erretten, sondern er sollte sie letztendlich vor dem Gericht Gottes erretten. Das steckt hier dahinter. Also der erste Grund war Rettung vor den Feinden, klar. Der zweite Grund, wohin das führt, ist Rettung vor dem Gericht Gottes. Das Land stand ja unter dem Gerichtsurteil, unter dem Zorn Gottes. Die Feinde, damals waren es eben die Assyrer, später waren es die Babylonier und wieder später waren es noch andere Völker. Diese Feinde waren Gerichtswerkzeuge in Gottes Hand. Und warum musste Gott sein Volk richten? Warum stehen die Menschen auch heute noch unter dem Zorn Gottes? Warum ist es nun richtig, dass Menschen einen richtenden, einen zürnenden Gott fürchten, dass sie einmal Rechenschaft ablegen müssen? Wir haben es hier gelesen. Weil das Volk von Gott abgefallen war. Und die Folgen von diesem Abfall vom wahren Gott, das waren Sünden über Sünden gegen Gott und gegen die Mitmenschen. Und damit ist der einzige Weg vorgegeben, wie der verheißene König aus Bethlehem, der Retter, sein Volk vor Feinden und letztendlich vor dem Zorn Gottes, vor dem Gericht Gottes retten musste. Und dieser einzige Weg war, er musste sein Volk aus ihren Sünden retten. Das ist der dritte Grund, ja? Rettung vor den Feinden. Dahinter steckt die Rettung vor Gottes Zorn. Und dahinter steckt, oder die Möglichkeit, das zu machen, ist die Rettung aus Sünden. Das war der einzige Weg. Und wisst ihr, das ist so schön, wenn man das Buch Micha durchliest, das hat nur 7 Kapitel, das könnt ihr gerne mal euch als Lektüre in diesen Tagen vor euch vornehmen. Wenn ihr dieses Kapitel, dieses Buch durchliest, werdet ihr am Ende, also im Höhepunkt dieses Buches, auf folgende Verse stoßen. Kapitel 7, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und den Überrest seines Erbteils, die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Heute ist so ein schöner Abend, heiliger Abend. Das Fest, auf das wir alle warten, besonders die Kinder. Und worüber rede ich? Über die Sünde. Über die Schlechtigkeit des Menschen. Wir wollen uns doch heute eigentlich mehr anhören, wie gut der Mensch sein kann von innen heraus. Wie gut wir auch, wie versuchen wir, diese Welt besser zu machen, indem wir gerade in dieser Zeit mehr spenden und ein bisschen mehr auf die anderen Menschen um uns herum achten. Ja, es ist die Zeit im Jahr, wo der Mensch am meisten denkt wahrscheinlich, wir können diese Welt retten. Aber wisst ihr was? Wir können die Welt nicht retten. Wir brauchen einen Retter, weil die Sünde ja bis in unser Herz hineinreicht. Und es ist gut, wenn wir selbst an so einem Abend über dieses Thema reden. Warum ist es gut? Weil wir einen Retter haben, der uns daraus hilft. Das Buch Micha, das hat einen Rhythmus. Nochmal, wenn ihr es jetzt lesen wollt in den nächsten Tagen. Der Rhythmus geht so. Es gibt immer eine lange Gerichtsankündigung und dann kommt eine kurze Heilsankündigung. Lange Gerichts-, kurze Heilsankündigung. So geht das ganze Buch durch. Aber in der Mitte ist es aufgebrochen, dieser Rhythmus. Nämlich genau an der Stelle, wo dieser kommende König verheißen ist. Die Stelle, von der wir heute gehört haben. Aber dieser Rhythmus findet dann sein Ende, sein Höhepunkt in der Stelle, die ich eben gerade gelesen habe, wo die Verheißung steht, dass Gott die Sünden vergeben will. Und das bedeutet, wir können das zusammenfassen, der verheißende König, der aus Bethlehem kommen soll, er wird uns von Gottes Zorn retten. So geht das Buch los, in der Mitte ist der König, weil er unsere Sünden vergeben wird. Nun, wer ist Jesus Christus, dass er das vollbringen konnte? Und warum musste er aus Bethlehem kommen? Warum aus Bethlehem? Warum nicht aus Jerusalem? Mit diesen Fragen wollen wir uns gleich beschäftigen, aber jetzt wollen wir erstmal ein Lied singen, was uns schon ein bisschen in diese Richtung hineinführt, und zwar das Lied Nummer 50, Es ist ein Ros entsprungen. Eine Frage, die wir noch beantworten wollen, ist, wer ist Jesus, dass er diese Rettung aus Sünden vollbringen konnte? Und warum musste er aus Bethlehem kommen? Und beide Fragen sind miteinander verbunden. Ich nenne den Punkt, den zweiten und letzten Punkt einfach, warum aus Bethlehem? Das erste ist schon der Name. Bethlehem bedeutet übersetzt
Haus Gottes.
Haus Gottes? Nee, das war Bethel, ganz knapp. Was heißt Bethlehem?
Haus der Barmherzigkeit.
Nein, da tun sich wieder Lücken auf. Das heißt Haus des Brotes. Haus des Brotes, ja? Und Namen haben in der Bibel immer eine Bedeutung. Und dass Jesus, der uns das Brot des Lebens bringt, der selbst das Brot des Lebens ist, was wir immer gedenken, wenn wir Abendmahl feiern, dass er zerbrochen wurde wie dieses Brot und wir essen ihn wie dieses Brot, wir sind mit ihm zutiefst verbunden, dass er in Brothaus geboren wurde, das ist kein Zufall. Das war der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass er ein Sohn Davids ist. Deshalb musste er aus Bethlehem kommen. Jesus wurde dort geboren, in dem Ort, wo David herkam. Um das eben anzuzeigen. Er ist der verheißene Sohn Davids. Er stammt aus seiner Linie. Aber David und seine Nachkommen, die wohnten ja nicht mehr in Bethlehem. Die wohnten und regierten ja dann in Jerusalem. David hat ja dieses kleine Dörflein Bethlehem verlassen und hat Jerusalem zur Königsstadt aufgebaut. Das ist die große Stadt der Verheißung. Warum ist Jesus nicht dort geboren worden? Und damit kommen wir zum dritten Grund. Warum aus Bethlehem? Bethlehem steht für einen Neuanfang. Ich lese nochmal Vers 14. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ich diesen Vers mitgelesen habe. Nun aber schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Dieser Vers gehört auch noch mit dazu, zu diesem Teil, zu dieser Verheißung des Königs. Ja, dahinter ist dieses Bild, dieses geschichtliche Ereignis, dass Jerusalem belagert war von den Assyrern. Und die Assyrer haben dort mächtig den König Israels, den König von Jerusalem, verhöhnt. Und dieser König war Hiskia. Hiskia war auch ein Nachfahre Davids. Auch ein Sohn Davids. Und in diesem Vers wird er als Richter Israels benannt und es wird eben beschrieben, wie die Feinde ihn gedemütigt haben. Ja, sie haben ihn ins Gesicht geschlagen, bildlich gesprochen. Und wisst ihr was? Hiskia war noch einer der guten Könige. Es war eigentlich ein frommer Mann. Aber auch er konnte sein Volk nicht vor dem Untergang bewahren. Kommt das nicht aus diesem Weg der Sünde zurückreisen zu Gott? Und auch er hat sich am Ende seiner Herrschaft mehr auf seinen Reichtum als auf Gott verlassen. Und sein Sohn Manasse war dann der schlimmste König von allen. Er baute nicht nur die Höhenaltäre wieder auf, er führte überall den Götzendienst wieder ein. Er baute sogar mitten im Tempel Gottes Götzenaltäre auf. Also das Sakrileg schlechthin. Und noch was, er ließ seinen eigenen Sohn verbrennen und hat ihn so als ein Opfer für einen Götzen dahingelegt. Seinen eigenen Sohn. Das war der König Manasse, sein Sohn. Und da sehen wir, da war das Ende erreicht. Ja, die Königslinie Davids hatte versagt. Schlimmer ging es nicht mehr. Was sollte aus dieser total verderbten Königslinie noch kommen? Und dennoch lesen wir, der Messias, der das Heil, die Rettung bringen sollte, sollte ein Nachfahre Davids sein. Bethlehem weist uns auf die Verheißung an David und an seinen verheißenen Sohn hin. Aber Bethlehem macht auch deutlich, dass es einen Neuanfang brauchte. Denn aus Jerusalem war ihm nichts mehr zu erwarten. So wie einst David, so sollte auch der verheißene König für einen ganz neuen Anfang stehen. Und dieser Neuanfang kam wieder aus Bethlehem. Aber nicht nur aus Bethlehem. Bethlehem alleine reichte nicht aus. Dieser Neuanfang kam auch von Gott. Der verheißene König aus Bethlehem würde nicht nur ein Sohn Davids sein, er würde nicht nur rechtlich in dieser Linie danach kommen Davids sein. Er würde zugleich Sohn Gottes sein. Ja, wir lesen nochmal Vers 1, Kapitel 5. Aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und im Kapitel vorher, Kapitel 4, Vers 6, stehen noch ein paar interessante Verse dazu. An jenem Tag, spricht der Herr, will ich das Hinkende sammeln und das Verstoßene zusammenbringen und die, denen ich Unheil zugefügt habe. Und ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit entfernt war, ein starkes Volk. Und der Herr, gemeint ist Gott, wird über sie als König herrschen auf dem Berg Zion, das ist Jerusalem, von nun an bis in Ewigkeit. In diesen Versen steht, dass Gott selbst über sein Volk herrschen wird als König. Und die Erfüllung lesen wir in Kapitel 5. Gottes Sohn würde kommen, um dieser König zu sein. Und damit kommen wir zum letzten Grund. Warum musste er aus Bethlehem kommen? Weil Bethlehem eine geringe Stadt war. Ja? Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, es war eine kleine Stadt. Schon der Geburtsort dieses göttlichen, königlichen Messias sollte die Niedrigkeit, ja die Erniedrigung dieses verheißenen Königs anzeigen. Bethlehem war gering unter den Hauptorten von Juda. Bethlehem war ein Kaff aus unseren heutigen Verhältnissen, wirklich ein kleines Dorf. Die Erniedrigung sollte sogar noch weitergehen. Gott wollte das noch deutlicher machen. Bethlehem reichte nicht aus. Er musste sogar noch in einem Stall geboren werden und in einer Futterkrippe hineingebettet sein. Und wir fragen, warum diese Erniedrigung? Warum war das so wichtig, dass schon 700 Jahre vor Christi Geburt durch den Geburtsort darauf hingewiesen wurde? Das waren ja allen klar, die diese Verheißung lasen und hörten. Hä? Aus Bethlehem, aus diesem kleinen Dorf soll der große Retter kommen? Was hat das mit dieser glorreichen Verheißung, mit dieser Herrschaft zu tun, von der wir gelesen haben? Warum ist schon 1000 Jahre vor Christi Geburt der große König David als ein einfacher Hirt aus diesem Ort gekommen. Auch das hatte ja seinen Grund, um darauf schon hinzuweisen. Schon in der Geburt von Jesus Christus sollte deutlich werden, welchen Weg er gehen würde. Den Weg der Erniedrigung, den Weg zum Kreuz. Und nochmal, wir fragen uns, wie passt das mit diesen Versen zusammen? Er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Er wird den Sieg erringen, er wird euch erretten aus all diesen Bedrängnissen, die ihr hineingeraten seid. Wie passt das zusammen mit dieser Erniedrigung? Und wie würde er sie aus den Feinden retten? Das war die erste Antwort, die Rettung von den Feinden. Wie würde sie kommen? Indem er sie vor dem Gericht Gottes rettet. Und wie würde er sie aus dem Gericht Gottes retten? Indem er sie aus ihren Sünden rettet. Und wie konnte er sie aus ihren Sünden retten? Und indem er ihre Sünde, ihre Schuld, ja die Strafe Gottes über ihre Schuld auf sich nahm. Und genau das geschah am Kreuz. Bethlehem steht nicht für ländliche Beschaulichkeit, für weihnachtliche Dorfromantik, das haben wir noch so im Kopf, oder? Wenn wir an Weihnachten denken, an Bethlehem denken, an die schöne Krippe denken, die wir uns unter Weihnachtsbaum stellen. Nein, Bethlehem ist ein Hinweis auf die Erniedrigung des Sohnes Gottes, ein Fingerzeig auf das Kreuz. Durch seine Erniedrigung von der Krippe bis zum Kreuz sollte der Messias, der Christus, das Reich Gottes bringen und diese uralte Verheißung an David erfüllen. Er wird auftreten, er wird sie weihen in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde und dieser wird ihr Friede sein. Er wird sie weihen, er ist dieser gute Hirte, aber er ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Und genau so hat Jesus die Feinde, ja den größten Feind des Menschen, die größten Feinde des Menschen besiegt. Die Sünde, die uns in diesen Zwang hat, ja der Egoismus, der uns immer wieder reinreißt. Und den Teufel, der dahinter steckt, der uns versucht und selbst den Tod. Lasst uns Gott dafür danken. Lasst uns Gott dafür danken, dass Weihnachten diese Rettung für uns bedeutet. Lasst uns jetzt zusammen beten. Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn schon so lange vorher verheißen. Du hast deutlich gemacht im Alten Testament, dass er nicht nur ein menschlicher König sein würde, sondern dass er auch ein göttlicher König sein würde, dass er von dir kommt. Und er ist als schreiendes Bündel Mensch auf einer Handvoll Stroh in diese Welt gekommen. Und am Schluss ist er als schreiendes Bündel Mensch mit den Händen roh ans Kreuz genagelt gestorben. Und das alles geschah aus Liebe zu uns, um uns zu erretten, um uns vor dem Gericht über unsere Schuld zu retten. Himmlischer Vater und Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür. Und wir loben und preisen dich, dass wir heute Abend das feiern dürfen, dass du zu uns gekommen bist, in diese Niedrigkeit, dass du diesen Weg gegangen bist, und dass wir darin unsere Rettung, unser Heil in Ewigkeit finden. Und wir bitten dich, dass diese Botschaft unser Herz erfüllt. Amen. Lasst uns jetzt zusammen das Lied Nummer 26 singen.